Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Wort bitten. Jesus, rede du selbst zu uns, dass wir hören, verstehen und auch tun, was du uns sagen willst. Amen. Bausünden verschandeln die Stadt und lassen sich nur mit der Abrissbirne behandeln. Verdient hat trotzdem jemand dran, vor langer Zeit. Ach ja, die guten alten Jugendsünden sind mega peinlich. Einmal online wirst du sie nie wieder los. Das Internet vergibt nicht. Wenn Adam und Eva wegen eines Früchtchens aus dem Garten geflogen sind, na, da haben wir den Salat. Aber warum dürfen die Steuersünder noch in ihren Paradiesen rumhängen? Ups, das beurteilt man in der Schweiz ein wenig anders. Aber dafür bestrafen wir hier die Tempo-Sünder aber sowas von, wo wir gerade dabei sind. Verkehrssünden, nein, das hat nichts mit Sex zu tun. Aber manchmal sind sie halt doch geil, meistens im Verborgenen. Habe ich gerade geil gesagt? Was für eine Inflation und Verrohung des Sündenvokabulars. Die Barksünderin wird so fast zur Kriminellen. Aber dass der Alkoholsünder vielleicht sein Leben ersäuft, vermutet man kaum noch hinter dem Wort. Sogar den Teufel malt man wieder an die Wand. Übertreibt es nicht, ihr Gesundheitswächter. Am Ende werdet ihr mit eurer Ernährungssündenlehre noch missionarischer als jede Kirche. Ihr veganen Spaßverderber, wollt ihr mich etwa bekehren? Lasst mir doch wenigstens ein wenig Lust beim Essen. Die Lust des Fleisches. Jetzt bleibt mir doch der Kloß im Halse stecken, wenn ich daran denke, wie ich auf Kosten des blauen Planeten im Steakhaus sitze. Allein die Güllegrube der Tiere stinkt zum Himmel wie ein Sündenpfuhl. Wohin damit? Na klar, wir hauen den Wäldern einfach noch mehr Weideland ab, um den ganzen Mist versprühen zu können. Von wegen keine Angst mehr vor dem Sündengericht am Ende der Welt. Mit unseren Umweltsünden werden wir den Zorn der Natur über uns bringen, bis uns der Wasserspiegel bis zur Halskrause steht. Aber wir haben uns ja schon immer damit beruhigt, dass alle Sünden in den Tiefen des Meeres versenkt werden. Funktioniert richtig gut. Alle tun es. Jeder weiß es. Und jeder ist empört, wenn es aufgedeckt wird. Ich rede von Dopingsünden oder doch eher von Finanzsünden, deren Rendite wir ja doch absahnen. Zum Glück gibt es für solche Fälle Sündenböcke. Sorry, dumm gelaufen, ihr schwarzen Schafe aus den Bad Banks. Verzeihung, ihr seid es ja gar nicht. Stellvertretend gebüßt hat ja der einfache Steuerzahler für euch. Sagt mal, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, wir könnten das Thema Sünde einfach mal hinter uns lassen? Als wäre es nur eine Masche der Kirche gewesen, mit der sie viel Kohle gemacht hat. Ach, und die Fairtrade-Industrie gibt selbstlos alles an die Produzenten, wenn ich mein schlechtes Gewissen mit immer neuen Abgaslabels beruhige. Dämmert es denn uns nicht, dass unser Schuldenmachen die nächste Generation erdrücken wird? Bleiben unsere Kinder nicht doch Erzsünder, weil wir sie in Systeme gebären, die immer auf Kosten anderer funktionieren? Ist unsere maßlose Jagd nach dem optimalen Selbst, dem maximalen Gewinn und der höchsten Erlebnisdichte nicht ein selbstzerstörerisches Drehen an der Uhr? Und ist diese Ursünde nicht eine hyperbeschleunigte Version der schon lange totgesagten Ursünde? Liebe Gemeinde, um Sündenlabel oder Sündenbewusstsein geht es in unserem Predigttext im Johannes 8. Wenn nämlich Jesus etwas aufdeckt und es scheint zu funktionieren. Man wünschte sich das heute. Und so wie Martin Luther in seinem Kommentar zum Johannesevangelium schreibt, ist für den Apostel Johannes eine der schlimmsten Seelenkrankheiten, die existiert. Sie grassiert allenthalben und wird am schwersten geheilt, seit der Mensch sich gegen Gott empört. Es gibt kein Zeitalter, wo sie nicht geherrscht und ihre Opfer gefordert hätte. Keinen Ort, wo sie nicht ihre Gewalt ausgeübt und noch ausübt. Kein Alter, wo sie nicht gefährlich wird. Ja, Alter schützt vor Torheit nicht, so könnte man sagen. Diese Seelenkrankheit ist furchtbar in ihren Wirkungen. Sie vergiftet die Jugend, stürzt Zahllose vor der Zeit ins Grab, ruiniert die Familien, schändet das Alter und zieht eine ganze unsaubere Flut von Verbrechen und Lastern nach sich. Damit meint Martin Luther in seinem Wortvokabular die Fleischessünde oder die Lust nach Begehren. Man könnte es auch heute noch viel moderner formulieren. Die Lust des Fleisches. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass keine andere seelische Verletzung so schwerwiegend ist wie ein Ehebruch, wie ein Treuebruch. Kann man sich in unserer Zeit kaum vorstellen, aber es scheint etwas Wahres dran zu sein, nicht zu denken, dass auch manch anderer Konflikt weitreichende seelische und wirtschaftliche Folgen hat. Eine Scheidung entfaltet seine diabolische Macht. Eine Frau wird zu Jesus geschleppt und sie soll angeklagt werden. Sie soll gesteinigt werden, wie es das Gesetz, die alte Ordnung vorschreibt. Und jetzt wollen diese Schriftgelehrten und Pharisäer wissen, ja, wie geht Jesus, dieser neue Lehrer, mit seinen neuen, was er so verkündigt, wie geht er damit um? Was macht er mit dieser alten Ordnung? Hängt er an der alten Ordnung, dann ist wahrscheinlich alles okay, oder macht er etwas Neues? Dann haben wir einen Grund, ihn fertig zu machen oder ihn zu verdammen. Oder ihn dann zu steinigen, wenn man das Johannesevangelium ernst nimmt, entkommt Jesus dann im Nächsten einer Steinigung. Er flieht davon, weil sie ihn steinigen wollten. Jesus macht etwas Sonderbares und es hat sich in unser Bewusstsein eingeprägt. Dieser Satz, den kennt fast jeder, auch der kein Christ ist. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Jesus hält den Leuten, die damals dort dabei waren, den Schriftgelehrten und Pharisäern und auch der Frau, den Spiegel vor Augen. Und wenn man sich jetzt diese Szene einmal vorstellt, diese Frau in der Mitte, alle schauen auf sie und jetzt wird der Meister Jesus gefragt, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Und Jesus bückt sich und schreibt in den Sand. Und jetzt schauen wir nur mal auf diese Blickkontakt, auf die Augen. Die Frau wird nicht mal angestarrt, sondern alle schauen auf den Boden. Alle schauen auf den Boden und sind neugierig, ja, was schreibt denn Jesus da? Und wer das beantworten kann, das wird wahrscheinlich einer der berühmtesten Theologen der Neuzeit werden. Es kann keiner beantworten, was Jesus da geschrieben hat. Es bleibt ein Geheimnis. Wir wissen, dass die Gebote Gottes, dass Gott mit seinem Finger die Gebote geschrieben hat, die dann Mose zerschmettert hat. War es trotzdem ein prophetisches Zeichen, wenn Jesus in den Sand schreibt? In Jeremia 17 steht ein Satz, diejenigen, die Adonai verlassen, werden in den Staub geschrieben. Und die unten in dem Staub des Bodens eingetragen werden, sind ins Flüchtige eingetragen. Die Gerechten sind im Buch des Lebens eingetragen, so wie es in der Offenbarung des Johannes steht. Gott selber schrieb die Tafeln. Und wenn jetzt Jesus in den Sand schreibt, imitiert er Gott. Er tut das Gleiche wie Gott. Er schreibt. Und sein Schreiben zeigt, dass es um die Tora geht, um die rechte Auslegung der Tora, so eine jüdische Interpretation dieser Geschichte. Es geht um die Tora und dessen von Gott geschriebenes Wort, was durch ihn inspiriert ist. Diese Frau in der Mitte, jetzt steht das in der Mitte, was Jesus schreibt. Und in dem Augenblick, wo Jesus geschrieben hat, kommt dieser hammermäßige Satz: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen, so lesen wir in der Geschichte, fast wie ein Wunder, lässt den Stein fallen und gehen. Steine werfen, das kennen wir heute genug, auf Politiker, die uns, so wie wir meinen, unverantwortlich reagieren. Steine werfen, das kennen wir auf die Kirche, weil so viel anderes, was wir gar nicht wollen, was nicht in unserem Toleranzrahmen ist, gesagt wird oder gemacht wird. Steine werfen, das kennen wir vielleicht auf unseren Nachbarn oder auf Arbeitskollegen, auf unseren Chef, weil es uns nicht in den Kram passt. In Steine werfen sind wir gut. Aber manchmal kann es passieren, dass die Steine, die wir werfen, auf uns selbst zurückkommen und uns selbst verletzen. Mit diesem einzigartigen, genialen Satz, den Jesus ausspricht, bewirkt er so etwas wie ein Wunder. Die Mauer der Ankläger wird brüchig. Die Ankläger werden zu Angeklagten. Und der Meister, der Lehrer Jesus, der zum Richter werden soll, er wird zum Anwalt und zum Seelsorger für die Frau. Ist das nicht eine Geschichte der Veränderung und Verwandlung? Eine Geschichte, wo etwas ganz anderes herauskommt, als man annimmt? Ein sinnfreies Leben führen, das ist unmöglich. Das wissen wir tief im Inneren. Das haben die Schriftgelehrten und Pharisäer auch gewusst. Das hat auch Martin Luther gewusst, als er schreibt: So wenig ich Berge wegwälzen, mit Vögeln fliegen, neue Sterne schaffen, mir die Nase abreißen kann, so wenig kann ich die Unzucht lassen. Ein Satz von Martin Luther, ist das eine Erfahrung oder eine Offenbarung? Weiß man nicht so genau. Jedenfalls scheint sich dieser Satz von Jesus zutiefst zu bewahrheiten, wenn wir auf uns selbst zurückgeschmissen werden und über uns selbst nachdenken und in uns selbst ein reales Sündenbewusstsein entwickeln können. Wir sind nicht frei von Schuld und Verletzungen, was wir anderen antun. Deswegen sollten wir doch viel mehr in unseren vielfältigen Beziehungen miteinander, in Kirche, privat, auf Arbeit, den anderen Menschen so wahrnehmen, wie Gott ihn sieht. Seine Begabungen fördern, auch seine Leidenschaften entdecken lernen, ihn annehmen, so wie er ist, freundlich begegnen. Das fällt nicht immer leicht. Es ist schwer, wenn man selbst verletzt worden ist, dem anderen freundlich zu begegnen. Aber ist es nicht das, was Jesus von uns will und was die Welt reicher machen würde? Wenn wir anstatt in den Medien Gift zu versprühen über Menschen und Personen Gutes berichten, oder in einer Art und Weise über Menschen reden würden, wo keiner verletzt wird, was ich ihm auch ins Gesicht sagen würde. Was wäre das? Was wäre das für eine Atmosphäre? Wie viel Gift würde aus der Gemeinschaft der Glaubenden genommen, wenn wir ehrlich miteinander umgehen würden. In dieser Geschichte werden wir unsere eigenen Schwachpunkte bewusst, unsere eigenen negativen Gefühle und Eigenschaften kommen ans Tageslicht. Auch unsere Selbstsicherheit, unsere Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit, nicht nur der Pharisäer, sondern auch unsere eigene ist angesprochen. Denn die handelnden Personen, ob das die Frau ist, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, wo finde ich mich wieder? Wo werfe ich mit Steinen? Und wo bin ich ertappt worden und stehe voll Scham da in der Erwartung einer Todesstrafe, so wie diese Frau? Und wo ist ein Gott wie unser Gott, der es liebt, gnädig zu sein, als keiner mehr da ist, weil sie alle Dreck am Stecken haben und Jesus mit der Frau allein ist? Dann kommt so ein ganz seltsames Zwiegespräch. Und? Sind sie alle fort? Hat dich keiner verurteilt? Nein, sagt die Frau. Und dann kommt eigentlich einer der schönsten Sätze in dieser Geschichte. Dann geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Geh hin. Du bist in Freiheit entlassen. Obwohl du Strafe verdient hättest nach dem Gesetz. Aber du bekommst eine zweite Chance. Du darfst dein Leben weiterleben in dem Bewusstsein, dass dich einer wert achtet, nämlich unser Schöpfer im Himmel, so wie das Anne in der Einleitung so schön gesagt hat. Es ist dieser Töpfer, der seinen Ton selbst geformt hat, der dich und mich erschaffen hat und weiß, was wir brauchen. Ich finde das brillant, wie Jesus antwortet und wie der Fluss des Geschehens durch dieses Malen in den Sand, durch dieses Schreiben in den Sand verlangsamt wird. Eine milde und wirkungsvolle Art, um dem Umdenken Raum zu geben. Und es entfaltet seine therapeutische Wirkung. Die Schriftgelehrten gehen weg, voller Sündenbewusstsein. Wie jeder mit seiner Sünde umgeht, das weiß man nicht so genau. Die einen verdrängen sie, die anderen arbeiten sie auf. Übrigens, Martin Luther hat eine Arznei, eine Therapie gegen die Lust des Fleisches oder das Fleisch zu sämen. Nämlich eines davon ist das Sakrament, das Abendmahl, zu dem sie dann alle herzlich eingeladen sind. Das Abendmahl zu nehmen in dem Bewusstsein, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Ich darf hingehen und ein neues Leben beginnen. Der Herr segne uns diese Worte. Amen.